Genau, jetzt hattest du eben schon von der Organisation von Ausstellungen gesprochen und hattest auch die Oma genannt, dass ihr ja beide auch dieselbe Leidenschaft teilt. Jetzt habt ihr euch ja zusammengeschlossen und habt bei euch zu Hause private Ausstellungen organisiert. Ohne jetzt auf dieses große, große Thema eingehen zu wollen, möchte ich gerne das in Verbindung bringen mit deiner künstlerischen Arbeit. Und zwar interessiert mich total, wenn ihr da so viele, also wie war das für dich als eigener Künstler, andere einzuladen? Und denen eine Plattform zu bieten und auch einfach mal Kurator zu sein. Wie war dieser Wechsel zwischen Künstler und Kurator und Künstlerfreund für dich? War das immer harmonisch? War das immer gut? Oder hast du dir auch manchmal gedacht, jetzt hätte ich gern auch das Zeit und Geld so in meine eigenen Kunstwerke gesteckt oder um das zu zeigen, was ich gemacht habe?
Das lief in absoluter Harmonie ab. Ja, also hatte ich persönlich gar keine Fragen. Und was vielleicht zu der Ausstellungsaktivität von Ingrid Baas zu sagen, was da nie zur Sprache kam: Es gab einen vereinbarten Rhythmus. Es hat sich immer eine Fotografieausstellung und eine Ausstellung der bildenden Kunst abgewechselt. Das heißt, jede zweite Ausstellung, die wir gemacht hatten, hatte als Hauptthema Fotografie, und da haben wir Fotografen eingeladen. Und diese Fotografen, die waren für mich natürlich beides. Das waren Freunde, Vorbilder, Kollegen, ja, in einem. Wir standen aber nie in irgendwelcher Konkurrenz oder so etwas, sondern es war die Akzeptanz, ja, Akzeptanz, dass wir im Grunde alle am selben Strang ziehen, alle eigentlich dasselbe wollen. Und es kam von meiner Seite auch kein Neid auf, also auf die ganz Großen, also auf Uli Wüst, auf Gundula Schulze, auf Christian Borchert, ja. Das sind wirklich extrem namhafte Fotografen, die also auch heute namhaft sind. Uli Wüst hat auf der Documenta ausgestellt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und Uli Wüst hat bei uns eine Fotoausstellung gemacht. Also da kommt doch mehr Freude und Stolz auf als Neid. Ja? Dass wir, also insbesondere natürlich die Oma, also die ja den Hut auf hatte in den Ausstellungen, dass wir also ein ungeheures Gespür hatten, dass also nicht nur Ausstellungen an sich stattfinden, ja, sondern dass sich ein ganz großer Teil der Leute, die bei uns ausgestellt haben, in der Malerei, Conny Schleime oder ähnliches, die wir ausgestellt haben und die heute sehr, sehr namhafte und sehr gute Künstler sind. Und diese Freude, die war viel, viel größer als jetzt, sag mal, der Neid meiner eigenen Leistung. Ja, das war gar nicht, das stand eigentlich gar nicht zur Frage oder zur Debatte. Die Ausstellung Nummer 0, sage ich jetzt einfach mal, die in der Chronologie der Ausstellungen ja gar nicht erwähnt ist, das war eine Ausstellung von mir. Ja, und das war eine Art Probe. Da hatten wir eben gerade die Bilderrahmen gekauft und also organisiert und gekauft. Das war ja alles sehr schwierig. Man konnte ja nicht in einen großen Laden gehen und da aus einer riesen Auswahl treffen von super Qualität wie Halbe oder extrem preiswert wie IKEA. Oder das gab es ja alles nicht. Das war ja alles sehr mühevoll, ja, das zu organisieren. Und die Hängevorrichtung und das Licht, ja. Und da war die Ausstellung Nummer 0, dass ich also Fotos gezeigt habe von einem Künstlerort, einer Künstlerbegegnung, an der wir mehrere Jahre teilnahmen, vom Eschenbacher Sommer. Eschenbach ist ein kleiner Ort im Vogtland, dass ich da die Bilder gezeigt habe und dann alle Leute oder viele Leute eingeladen habe, die eben auch in Eschenbach waren und wir uns dann diese Bilder betrachtet haben. Also es gab kein Neid, keine Konkurrenz oder ähnliches, sondern eigentlich nur Achtung und Wertschätzung und auch Tipps. Und ich habe auch von den eben genannten Fotografen, von denen habe ich auch Tipps und Empfehlungen bekommen. Ja? Gundula Schulze zum Beispiel, das war diejenige, die mir dann meine erste und allerliebste Nikon-Kamera besorgt hatte. Und da gab es ein Fried, da gab es einfach nur ein Nebeneinander. Ja? Ja, wenn ich oder die Oma nach Berlin fuhren, ja, dann haben wir dann eben Gundula Schulze besucht oder andere Künstler, und das war einfach ganz normal und harmonisch. Gab es keine Konkurrenz und kein Neid.
Hat die Fotografie für dich denn immer was Positives gehabt, oder hattest du auch mal Streit mit der Fotografie?
Oh, Streit mit der Fotografie? Nein, ich hatte keinen Streit mit der Fotografie. Ich hatte nur eine Epoche, die also hier in Köln, also relativ früh in Köln begann, ja. Ich hatte zwar auch einen Job in einer Fotoagentur oder ähnliches, ich war also extrem nah an der Fotografie und habe damit auch Geld verdient, auch richtig Geld verdient, hier in Köln, als ich angekommen bin. Aber meine Fotos, die ich eigentlich gemacht habe, die ich also gezeigt habe, trafen auf Unverständnis, auf Langeweile, auf Missverständnis. Da wurde mir gesagt, doch, das haben wir doch in 60 Jahren schon abgeschlossen. Wir sind doch viel, viel weiter. Ja, das interessiert uns nicht. Und da war so eine Epoche, wo ich sehr, sehr traurig wurde. Und wo ich auf einmal merkte, ich war natürlich auch ganz aktiv in den 80er Jahren, als wir hier in Köln angekommen sind, habe auch ganz viel gemacht und hatte dann irgend so einen Frust, dass das alles nur für die Kartons ist. Dass ich das nicht in die Öffentlichkeit kriege, dass keiner in dem Sinne, kommt mal wirklich Geschäftliches hinzu, dass keiner da etwas abkauft, ja, wobei ich an Abkaufen nicht an den Verkauf eines einzelnen Fotos zu einem Preis, sondern an Abkaufen auch eher daran dachte, dass, was weiß ich, eine Zeitung oder ein Bild verwendet oder veröffentlicht oder sowas. Und das hat mich sehr traurig gemacht, also immer nur in den Karton zu produzieren, und hat mich dann auch zweifeln lassen, hat gefragt, ja, lohnt sich das alles, der Kraftaufwand? Dann kam eben als Umkehrung zur DDR hinzu, das Geld, ja, das spielte ja in Magdeburg ja überhaupt keine Rolle, ja, der Preis für einen Fotokarton, das war doch heute gesehen, also es war doch lächerlich, ja, Filmentwickler für 58 Pfennig, da musste ich jetzt hier bei Foto Gregor, musste ich jetzt für den Filmentwickler 7,80 D bezahlen, boah, ja, oder sowas, also dieser Kostenfaktor, den habe ich in der DDR nicht gespürt. Das hat man nebenbei gemacht. Aber hier auf einmal ging das doch richtig ins Geld. Ja, wenn ich 5 Kartons Fotokarton gekauft habe, da war ich 130 D-Mark los. Ja? Und dass ich dann also auch darüber nachte, also über die Kosten, dass es keinen interessiert, dass sich das niemand anguckt. Die Digitalisierung gab es hier damals noch nicht. Ja? Und ich wüsste nicht, ob ich mich damals dann auch schon bei Facebook oder Flickr oder irgend solchen Dingen beteiligt hätte, weil das ist mir nicht mein Ding, ja, Bilder in die Anonymität zu setzen und dann nachher zu zählen, wie viele Klicks das bekommen hätte, ja, sondern ich suche die persönliche Auseinandersetzung, die persönliche Begegnung, ja, und dass ich dann also in eine Phase kam des Zweifelns. Hinzu kam, das Köln ist ja nun die große Fernsehstadt, der WDR, der größte Sender, und die Privatsender, das kam etwas später noch hinzu, das RTL und so, und Vox und so sich auch noch hier angesiedelt hatten. Also ich kam also in die Filmbranche, ich hatte immer mehr mit Film zu tun, immer mehr mit Fernsehen zu tun, hatte da auch, sagen wir mal, bestimmte Erfolge, dass also Dinge da dann gezeigt wurden, ja, und dass ich dann also die Fotografie also zurückstellte bis auf ein Maß, das man also fast null nennen könnte. Und das hat mich traurig gemacht. Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Und ich habe die Entwicklungen in der analogen Fotografie, also diese technischen Entwicklungen, nicht mitgemacht. Ja, ich hatte also mit meinen klassischen Kameras, vorhin war die Andeutung schon, dass ich natürlich auch eine Nikon hatte. Und ich bin an der Stelle auch stehen geblieben, als dann die ersten Kameras mit Autofokus und was weiß ich alles herauskamen, habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, wie soll denn der Fotoapparat wissen, dass ich Tante Frieda und nicht Onkel Emil scharf haben will. Ja, das habe ich gar nicht, überhaupt nicht mitgemacht. Und als dann die Digitalisierung anfing, ja, habe ich dann durch mein Interesse also zu Computer und habe ich es natürlich auch beobachtet. Und für mich waren die ersten Digitalkameras eigentlich keine Fotoapparate, sondern ich habe sie wie Computerzubehör betrachtet. So wie man also einen Drucker oder einen Scanner an den Computer anschließt, waren für mich die ersten Digitalkameras etwas Ähnliches. Und den großen Sprung, die sauteuren und schweren digitalen Spiegelreflexkameras, den habe ich also mit Absicht nicht vollzogen und hatte mit Absicht nur kleine, bescheidene digitale Fotogeräte, die, wenn ich jetzt zurückblicke, trotzdem damals oder schweinisch teuer waren. Also das muss man also auch dazu sagen, dass ich also für so eine bescheidene Kamera denn da 800 D-Mark ausgegeben habe und dann brauchte ich noch eine zweite Speicherkarte, die dann nochmal 100 D-Mark gekostet hat. Also das war schon relativ viel Geld, aber es war für mich eben auch nur ein Hilfsmittel und jetzt kein konkreter Fotoapparat, der mich zum Gestalten zwingt.
Das heißt, wir haben da erstmal diese Pause, will ich sie mal nennen, oder dieses Zurückfahren, ja. Dann auch so ein bisschen dieser kritische Blick auf die Entwicklung. Wie bist du denn aus dieser etwas inaktiveren Zeit wieder rausgekommen? Was war denn so für dich?
Es gab da im Grunde genommen zwei Anlässe, die mich da wirklich also angetrieben haben oder wieder vorangetrieben haben. Das erste war, dass ich an der Entwicklung oder an dem Anfang der digitalen Kameras hat mich eigentlich gestört, dass die alle keinen Sucher hatten. Also ich war nicht derjenige, der wie eine verkackte Windel vor sich hält und da auf den Monitor guckt, sondern ich brauche als Fotograf einen Sucher, durch den ich gucke und mit dem ich gestalte. Und das hatten die ersten Digitalkameras nicht, außer den riesigen, dicken, fetten Boliden, was ich nicht wollte. Ja, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht mehr so viel rumsteppen und ich wollte auch nicht dieses sogenannte Gas-Syndrom erhaben.
Was ist das?
Ja, das ist diese Kaufsucht, dass man also giert also auf bestimmte Dinge, das muss ich haben, ja. Ja, G. A. S. und das ist dann irgendein amerikanisches Wort mit Gier und was weiß ich, was dahinter steckt, fällt mir im Moment nicht ein. Dass ich wusste, wenn ich jetzt so eine sauteure Kamera kaufe, dann will ich dann auch noch ein Weitwinkelobjektiv und dann will ich dann auch noch ein schwaches Tele haben, so für meine Gestaltungsbereiche und dann habe ich dann wieder so ein Apparat, wieder so eine fette, das wollte ich erst gar nicht. Und dann kaufte ich mir, weil ich sie entdeckt hatte, eine ganz kleine Kamera, Ricoh GR, die hatte zwar einen Aufstecksucher, aber den habe ich natürlich prompt dazu gekauft, denn ohne Sucher geht's bei mir nicht. Und diese Kamera, mit der hatte ich erstmalig dann die Möglichkeiten, also auch wieder mit Bilder zu gestalten, Bilder in meinem Sinne zu machen. Dann hatte sie den riesen Vorteil, dass sie auch ein RAW-Format speicherte, also in DNG, dass die Bilder waren also als JPEGs und als DNG verfügbar. Sie hatte eine relativ hohe Lichtempfindlichkeit, sodass ich also auch in Innenräumen schon gut fotografieren konnte und dass die zum Begleiter wurde. Das war bei mir der große Umschwung, vielleicht 2003 oder kann ich jetzt nachgucken, ja, oder 2007, ja, wo ich die Ricoh gekauft habe. Und das war für mich ein großer Umschwung. Aber der zweite und viel, viel größere Umschwung war, dass wir in einem Café, das unser Stammcafé war.
Welches?
Das gibt es leider nicht mehr, das Café Journal, das beste und schönste Café, was wir eigentlich in unserer Geschichte erlebt haben. Und das hatte eben die richtige Atmosphäre, es hatte helle Wände und es war hell, sodass man sehr gut dort sitzen und lesen konnte. Was nutzt mir die kuscheligste und wärmste Ecke, wenn ich die Buchstaben im Buch nicht erkenne oder so. Also es hatte eine sehr gute Leseatmosphäre. Es war damals extrem gut ausgestattet mit Zeitungen und Zeitschriften. Ja, ist ja heute aus der Mode gekommen. Das haben ja die meisten gastronomischen Einrichtungen gar nicht mehr. Ja, dass du da ein Regal hast, wo Spiegel und Sternen und Zeit und liegen. Dass man da sehr gut lesen konnte. Und da habe ich in diesem Café also eine Ausstellung gemacht und habe aus meiner uralten Zeit, aus meinem Café Lilliput, in dem ich ja ständig verkehrte, Bilder ausgesucht. Wir haben die fein gerahmt und gut aufgehängt und hatten also eine Ausstellung gemacht, Kaffeehausfotos. Diese Ausstellung hat so viel Begeisterung erzeugt. Die Leute waren so neugierig, die haben sich das angeguckt, ja, da es nicht mit Ostdeutschland betitelt wurde, ja, haben die meisten Besucher das auch gar nicht so gesehen oder geahnt, sondern haben ungeheure Parallelitäten entdeckt. Ach ja, so war das mal, stimmt, ja, so ist das, ja. Und das hat mich ermutigt. Also jetzt ist der Punkt gekommen, dass sich die Leute also für meine Fotos interessieren, dass da etwas passiert, ja, und dass sie nicht gesagt haben, das haben wir doch schon vor Jahren gemacht. Wir sind ja viel weiter. So. Und das hat mich so inspiriert, dass ich dann kurze Zeit danach eine zweite Ausstellung gemacht habe. Die nannte sich dann Neue Kaffeehausfotos. Und da habe ich dann eben Kaffeehausfotos aus der Kölner Zeit. Ich nehme nicht gern das Wort Bundesrepublik oder so in Mund oder Deutschland. Das mache ich nicht gerne. Das geht mir schwer von Lippen. Und ich bin so froh, dass ich in Köln wohne und damit das sehr vereinfachen kann. Wenn ich also von Kölner Zeit spreche, dann drückt das im Grunde ganz viel aus. Das weiß jeder auf der Welt. Ja? Wenn ich sage, ich komme aus Köln, dann weiß jeder Bescheid. Deswegen sage ich immer Kölner Zeit auch nur. Ja? Und nicht Westdeutsch, das ist ja ein schlimmes Wort. Und Bundesrepublik, das kommt mir auch so etwas holprig über die Lippen. Und nur Deutschland fällt mir noch viel schwerer. Ja? Da habe ich solche noch etwas andere geschichtliche Probleme mit. Ja, da brauche ich noch ein bisschen, bis ich Deutschland sagen kann. Und danke. Also neue Kaffeehausfotos. Ja, und auch das traf auf Interesse. Ja, und das war für mich dann der Ausgangspunkt, dass ich sage, jawohl, ich bin jetzt auf der richtigen Spur. Ja, und war dann in der Lage, also auch die Dinge, die ich gemacht habe, wieder zu präsentieren, Formen zu finden. Wir haben dann auch Galerien gefunden, die Bilder von mir dann ausstellten, im großen, im offiziellen Rahmen mit Plakat und Einladung und Eröffnung und allem drum und dran. Und so, dass ich also wieder sehr, sehr aktiv wurde. Zur wesentlichen Aktivität in der Fotografie kam hinzu, ich arbeitete ja in einer Filmproduktionsfirma. Ja. Wir hatten also Vereinbarungen mit ZDF und mit Arte. Wir haben also fast ausschließlich für den Fernsehsender Arte produziert. Wir haben interessante Sachen gemacht, wo ich also inhaltlich voll und dahinter stehe. Ich kann all die größeren Dokumentarfilme, die wir gemacht haben, die kann ich heute noch mit Stolz und Freude zeigen, an denen ich maßgeblich beteiligt war. Und ich habe in dieser Filmproduktionsfirma auch ein ordentliches Geld verdient. Und die Filmproduktionsfirma kam in Schwierigkeiten, weil ein großer Auftraggeber weggebrochen war. Wir hatten uns verkleinert, ja, die Firma, so nur noch auf den notwendigsten Kern, der da übrig blieb. Und als es der Firma dann noch ein Stückchen schlechter wurde, wurden dann also aus den 3 Tagen 2 Arbeitstage. Ja? Und so bin ich sehr langsam, behutsam, aber auch geplant, gezielt, also in das Rentenalter hinübergerutscht. Es gab also bei mir nicht den Tag, wo ich sagen konnte, das ist mein allerletzter Arbeitstag und ich dann mit Wehmut mein Aktentäschchen packe und noch ein paar Dinge einstecke und dann nach Hause gehe und dann nachher nicht mehr weiß, was mache ich nun die ganze Zeit oder die ganzen Tage, sondern ich bin langsam in den Status gewachsen und ich bin also vom Rückzug aus dem Film- und Fernsehbereich habe ich dann die Fotografie wieder mehr aktiviert und dann also quasi ausschließlich dann eben für diese Fotografie gelebt und gearbeitet und zu meinem also Schwerpunkt geworden ist. Und ich arbeite also intensiv an meinem Archiv und suche dann noch Sachen aus. Und auf der anderen Seite bin ich bemüht, also auch trotz meines gesundheitlichen Zustandes und Einschränkungen, auch noch Neues zu machen.
Genau, da leitest du perfekt in meine letzte Frage über, und zwar, an welchem Projekt arbeitest du jetzt gerade?
Nun gut, ich habe hier vorhin erwähnt, dass eines meiner Dauerthemen, was ich also quasi über zig Jahre erzielt, also die letzte Ausstellung mit Kaffeehausfotos hatte ich ja betitelt Kaffeehausfotos aus 4 Jahrzehnten, genau genommen sind es Kaffeehausfotos aus 5 Jahrzehnten. Ja, da bin ich natürlich noch dran an diesem Hauptthema. Das mache ich noch. Dann hatte ich, das war im Zusammenhang mit der Vorbereitung der, sagen wir mal, Werkschau anlässlich des 70. Geburtstages, habe ich 100 sehr, sehr wichtige Fotos aus meiner Fotoepoche ausgewählt. Das war ein ganz, ganz schwerer Prozess. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also 100 Fotos aus fast 50 Jahren. Das hieß, ich könnte von jedem Jahr 2 Fotos auswählen. Ja, und es war ein sehr, sehr schwerer Prozess, da eine Auswahl zu treffen. Diese Bilder habe ich also exzellent auf feinstem Hahnemühlepapier gedruckt, in Passepartouts gebracht und in Kassetten, also dazu passende Kassetten gemacht und deinem Vater, also und meinem Sohn, also schon mal übergeben und das als wichtiges Werk. Und jetzt arbeite ich an einem arbeite ich ähnlich. Ja, ich habe mir feines Hahnemühlepapier und eine feine Kassette organisiert und möchte 50 Porträts auswählen. Ja, 50 Porträts. Das ist sehr, sehr schwer. Ja, das muss ich wirklich sagen. Und da kommt auch noch Neues hinzu. Also das kann durchaus passieren, dass von in der nächsten Woche noch ein neues entsteht und dann noch dazu kommt. Also 50 Porträts. Ja, und ich bin jetzt in einer Vorauswahl von etwa 70 Bildern. Ja, damit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ja, damit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich gehe also wieder ins Archiv rein und suche das nochmal durch und gucke, ob ich da noch etwas übersehen habe. Ja, und auf der anderen Seite hat die Oma auch zu mir gesagt, ich soll nicht so verbissen sein, weil ich jetzt hier 50 Blatt vom edelsten Hahnemühlepapier jetzt hier liegen habe, muss ich nicht 50 Porträts auswählen. Es können genauso gut 44 sein oder so. Und ich soll das nicht ganz so verbissen sehen, sondern dann lieber einen härteren Maßstab, also an die Qualität setzen. Dass es dann auch wirklich dann Bilder sind, die da in diese Kiste hineingehören. Und dabei muss man sich dann teilweise auch von Bildern verabschieden, gedanklich verabschieden, die an für sich wirklich sehr gut, die wirklich gut sind. Aber eben nicht in Anführungsstrichen die Note 1 plus erhalten.
Ja.
Ja.
Ganz zum Schluss.
Ja.
So, die allerletzte Frage. Und da würde ich dich auch gerne bitten, die versuchen, so knapp wie möglich zu beantworten. Du hast ein unglaubliches Wissen über die Fotografie, sowohl technisch als auch was die Auswahl an Fotos angeht, was den Blick angeht. Du hast einen äußerst geschulten Blick. Wenn eine Person gerade in der Fotografie unterwegs ist, welchen Tipp oder gibt es irgendwas, was du einer angehenden Fotografin oder einem angehenden Fotografen sagen kannst? Und du darfst doch.
Das ist heute nicht ganz so einfach oder in Anführungsstrichen viel einfacher. Und weil es viel einfacher erscheint, glauben die meisten natürlich, dass man gar nicht erst in die Tiefe oder in das Fachwissen hinein müsste. Das ist eigentlich, sagen wir mal, für jemand, der in der jetzigen Zeit jung da in diese Sachen tiefer einsteigt, etwas schwierig, weil wir heute also auch durch dieses wahnsinnige Tempo und durch die Masse, durch dieses Ersticken an Bilderfluten, ja, wenn ich mal irgendwo, irgendjemand gibt mir einen Tipp und guck mal auf meine Seite und ich tippe dann die Seite dann auf Flickr oder was weiß ich nicht an, wo mir dann ein Haufen Bilder entgegenknallt, wo fast überall dasselbe drauf ist, ja, oder so, dann sage ich, das Wichtigste, was man lernen muss, was man heute lernen muss, im Rahmen dieser Vielfalt, es zu schaffen, eine enge und strenge Auswahl zu treffen. Ja, also ich muss von einer netten und mir vielleicht auch lieben Person, von der ich 15 schöne Fotos gemacht habe, nicht diese 15 Fotos hintereinander knallen, sondern muss die Kraft haben, ja, daraus drei auszuwählen. Ja, also das ist eine Sache, die ich also sehr gerne weitergeben möchte. Das Technische ist gar nicht mal so problematisch, weil es durch die Technik, durch diese Automatik, wir können ja heute sozusagen im Dunkeln fotografieren. Ja, was ja in den 70er Jahren oder 80er Jahren ja alles unvorstellbar war. Ja, also aus meinen Kaffeehausfotos, um das mal zu sagen, ja, sind ja nicht nur Fotos aus den Cafés, die ich am Tage besucht habe, sondern da sind ja auch Fotos aus Kneipen und Nachtbars enthalten, weil einfach unsere heute neue Technik, ja, die hohe Empfindlichkeit der Sensoren, ja, und der unheimlich gute, qualitativ gute Umgang der Kameracomputer, die da intern da irgendwo wirken, ja, also so viel an Qualität herausholen, ja, dass ich also da gar nicht viel zu lehren oder zu lernen hätte, sondern dass ich im Grunde nur die beiden Dinge sage, die mich vorwärts gebracht haben, ja, den Blick nicht nur in irgendeine Fotografie, Fotografen sind, oh, wie hat denn der das gemacht? Ich möchte gerne wissen, wie der das gemacht hat, ja, oh, das ist ein Look, ja, oh, hier gibt es irgendein Preset, um auf diesen Look zu kommen, ja, wo also die engagierten Digitalfotografen heute da alle oft auf dem Weg sind, das ist mir alles unwichtig und piepschnotz egal, sondern es geht darum, den Blick etwas zu sehen, etwas zu erfassen und es zu gestalten und das Vorbild, wie ich es gefunden habe, eigentlich in der Malerei, in der Kunst zu sehen. Man kann ja sogar zurückblicken auf ein Uraltbild von Peter Bruegel oder was weiß ich, ja, aus denen man also sehr, sehr viele Anregungen annehmen kann und nicht irgendwo, oh, wie hat er das gemacht und dem hinterher zu geifern und dann da irgendwo, ja, du musst das Preset von dem und dem, das musst du dir runterladen oder kaufen oder klauen. Es ist ja auch verbreitet, dass man im Grunde genommen Dinge, die urheberrechtlich ja eigentlich ein Stück geschützt sind, einfach so benutzt. Also das würde ich eigentlich versuchen, mit auf den Weg zu gehen. Ja? Und man muss nicht allem hinterherhängen und hinterhergeifern und man muss nicht mit der neuesten Generation, die nun wirklich noch, die noch mal ein paar Megapixel mehr hätte oder noch besseren Dackel eingebaut hat, ja, hinterher sind, ja, sondern man muss mit dem, was man hat, ja, das muss man beherrschen, in der Hand haben und damit muss man umgehen können. Das würde ich mitgeben.
Danke, Opa, für das Gespräch. Mein Opa Dietrich Baas hat sich viel Zeit genommen, um all meine Fragen zu beantworten. Danke dafür.
Ja.
Tschüss.
Ja, tschüss dann.